Wer von euch besitzt ein Auto? Okay, von denjenigen, die ein Auto besitzen, hat euer Auto ein Reserverad, also ein vollwertiges Reserverad. Wer hat noch ein vollwertiges Reserverad? Wie viele wissen es nicht, ob das Auto ein Reserverad hat? Dann gibt es einige Autos, die haben so ein Notrad. Wer hat Noträder im Auto? Und bei den meisten Autos heutzutage wird das alles gespart und du hast irgendwie so ein Spray, das du da reinsprühen kannst, in der Hoffnung, dass das irgendwie was helfen soll. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Aber hey, bist du dir bewusst, dass du, wenn du fährst, ein Reserverad dabei hast? Und diejenigen, die Reserveräder haben, wenn du zum Reifendruck überprüfen kommst, überprüfst du auch den Druck im Reserverad regelmäßig? Wäre sinnvoll, weil wenn du einen Platten fährst und du hast ein Reserverad, dann brauchst du natürlich auch ein gefülltes Reserverad, das du dann umbauen kannst, um noch zur Werkstatt zu fahren. Allerdings, wenn es dir passiert wie mir in Schweden mitten im Wald, wo du gleich auf einmal zwei Platten fährst, vorne rechts und hinten rechts, dann nutzt dir ein einzelnes Reserverad auch nur insoweit, als dass dann der Abschlepper vorne das aufbocken kann und anhängen kann und du dann halt auf zwei Rädern fahren kannst. Ja, so ist das mit dem Reserverad. Und ihr merkt schon, dieses Reserverad spielt nicht wirklich eine große Rolle in unserem Leben. Nur dann, wenn wir einen Platten haben, dann wünschten wir hätten ein Reserverad und dann wünschten wir, es wäre auch in Ordnung. Und oft ist es so, dass wir unsere Beziehung zu Jesus ganz genauso leben und pflegen. Dieser Jesus spielt eigentlich im täglichen Hin und Her, vor und zurück und in dem ganzen Wahnsinn des ganzen Tages keine so wirklich große Rolle. Aber wenn wir dann einen Platten haben, wenn wir dann in Not sind, wenn wir ihn dann brauchen, dann natürlich brauchen wir, dann rufen wir zu Gott und sagen, Gott, hilf mir, Gott, wie kann es eigentlich passieren, dass ich jetzt einen Platten habe? Wie kann es passieren, dass ich in diese Lage gekommen bin? Weihnachten, wenn wir die Geschichte so auf uns wirken lassen, ist eigentlich keine so eine süßliche Geschichte mit Klingeling und Mandelduft und Weihrauchgerüchen und schöner Atmosphäre, sondern das Weihnachten, das wir jetzt eigentlich feiern, ist ein Weihnachten, das so kein Weihnachten war. Es war eigentlich Chaos. Es war ein politisches Ereignis. Der Kaiser Augustus, der wollte mehr Geld haben und hat jetzt überlegt, wie komme ich da dran? Und dann hat er einige Leute verdächtigt, dass sie nicht genug Geld zahlen. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Leute ich überhaupt habe, damit ich sehen kann, wo ich noch mehr Geld abzwicken und abdrücken kann. Und so ist das eigentlich alles in Gang gekommen und Maria und Josef waren dann unterwegs. Und ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie schon x-mal gehört, wo das dann auch landet. Und wir haben schon auch jetzt darüber gesprochen. Es landet eigentlich an einem Ort, wo man sagt, also keinesfalls würdig für einen König. Chaos, Weihnachten. Und in diesem Chaos, in diesem Weihnachten passiert etwas ganz was Ungewöhnliches, passiert eine Zeitenwende. Lukas berichtet es uns in seinem Evangelium, als er schreibt, da sagte der Engel zu ihr, als er sagte, du wirst schwanger werden, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. So weit, so gut. Und dann sagt er, er wird groß sein, wird Sohn des Höchsten genannt werden, ein Ehrentitel. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Und hier kommen jetzt Bilder ins Spiel, die uns vielleicht nicht mehr so ganz so geläufig sind. Thron zum Beispiel, ein Thron. Gut, seit König Charles III. Und dem Tod von Königin Elisabeth ist uns das mit dem Thron jetzt vielleicht etwas mehr präsent wieder geworden. Aber wenn der Engel sagt, er wird ihm einen Thron geben und er wird in die Nachfolge eines Königseintreten bedeutet das nichts anderes als, da ist ein König geboren. Und dann heißt es noch, sagt der Engel noch, er wird für immer über den Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Diese Texte sind uns so geläufig, dass wir eigentlich das, was wir für heute Gutes daraus nehmen können, fast schon ein bisschen überhören. Denn wenn der Engel sagt, seine Herrschaft wird niemals aufhören, dann heißt das auch im Griechischen niemals, das kann man gar nicht anders übersetzen, und niemals in Gottes Welt ist niemals. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und darauf möchte ich auch in dieser Serie eingehen, denn wir sind so fasziniert von diesem Baby und von diesem Klingeling und von diesem Süßlichen und von all den Dingen, die uns da umtreiben, dass wir tatsächlich an dem vorbeigehen, was da eigentlich geboren wurde, wer da eigentlich geboren wurde, nämlich ein König. Und der herrscht. Jesus ist immer noch König, trotz des Chaos heute, trotz der Konflikte, die wir sehen, trotz des Wahnsinns, der uns auf die eine oder andere Weise mitnimmt, teilweise mich sogar bis in den Schlaf verfolgt. Ich träume wild, weil ich einfach denke, es ist einfach so wahnsinnig, es ist so fürchterlich, kann man sich gar nicht vorstellen, dass 2022 so ein Wahnsinn sein kann. Die Welt so regelrecht aus den Angeln gehoben ist. Und in diesem Chaos, in diesem Wahnsinn, sagt der Engel, dieser König, der dort geboren wurde, der sitzt immer noch auf dem Thron und er herrscht immer noch. Manche sagen natürlich, gut, warum lässt er das dann zu? Und ich bin ja schon mal drauf eingegangen, versucht dir das mal mit so einem Theaterspiel vorzustellen, wenn der Regisseur auf die Bühne kommt, ist das Theaterstück zu Ende. Und wenn der König der Könige auf die Bühne tritt eines Tages, und das ist uns ja verheißen, dass er auch das werden wird, dass er wiederkommen wird, dann ist alles zu Ende. Und weil er sagt, ich möchte aber noch dir die Chance geben, mich zu erkennen und mir nachzufolgen, ist er noch etwas geduldig. Und im Jüdischen beten sie auch nicht, warum, Herr? Diese Gebete im Jüdischen gibt es nicht. Sie beten nicht, warum, Herr, sondern sie beten, wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Und der Matthäus berichtet uns, Jesus wird zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Und wir haben schon letzthin gehört von Hans-Georg, wie genau alles aufgeschrieben ist, damit wir es auch zeitlich einordnen können. Das können wir auch jetzt hier, aber worauf ich heute hinaus will, ist, dass sich da ein Konflikt anbahnt zwischen zwei Königen. Einem König, der 40 Jahre seine Herrschaft gebaut hat, der sich einen riesen Thron gemacht hat und der jetzt auch an seine Nachkommen diesen Thron weitervererben will, und einem König, der gerade geboren wird. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt dein Leben ruiniere, wenn ich sage, das waren keine Könige. Das ist eine Legende aus dem 3. Jahrhundert. Wir wissen auch nicht, wie viele es waren. Wir wissen auch ihre Namen nicht. Wir wissen nur, dass es Gelehrte waren, wahrscheinlich aus Babylon, Sterndeuter, die etwas gesehen haben. Bald darauf kamen die Sterndeuter. Aber sie sind auch keinem Stern gefolgt, weil wenn sie diesem Stern gefolgt wären, dann wären sie nicht in Jerusalem gelandet, sondern in Bethlehem. Dem Haus der Gnade, Bethlehem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Wo ist der König? Stell dir das mal vor, die landen jetzt in Jerusalem bei dem König Herodes und sagen, wo ist der König?
Sagt Herodes, steht vor dir?
Nein, den meinen wir nicht. Wir meinen einen König, der gerade geboren wurde. Und als König Herodes, und da siehst du jetzt, in welchen Konflikt die da gekommen ist, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also letzten Sonntag habe ich das ja auch gesagt, wenn der König erschrickt, erschrickt das ganze Volk. Der König, letzten Sonntag hat seine Klamotten noch sich vom Leib gerissen, vielleicht hat es der Herodes auch getan. Jedenfalls, der ist richtig erschrocken, also der ist richtig wütend geworden, erschrocken, keine Ahnung was. Alle haben das mitgekriegt, um Gottes Willen, der Herodes ist erschrocken. Der wäre überhaupt nicht erschrocken, der König Herodes, wenn die gesagt hätten, wo ist der neue Rabbi geboren? Gar kein Problem. Ein Rabbi mehr, ein Rabbi weniger. Wo ist der neue Lehrer geboren? Och, ein Lehrer mehr, ein Lehrer weniger, überhaupt kein Problem. Wo ist die nächste religiöse Figur geboren? Wo ist der nächste Prophet geboren? Seht ihr, diese Titel stellen überhaupt kein Problem dar, auch für uns nicht. Jesus ist Lehrer, Jesus ist Prophet, Jesus ist eine religiöse Figur, Jesus ist, was auch immer wir ihn da machen, das ist alles Jesus für uns. Aber sobald Jesus König ist, muss es ein Problem geben, wenn wir das ernst nehmen. Es muss ein Problem geben, das gab es auch für diesen Herodes. Weil der Herodes hat eins und eins zusammengerechnet, das konnte er, sonst wäre er auch da nicht gelandet, wo er jetzt ist. Und hat sich gedacht, wenn der König ist, dann habe ich Probleme, dass ich König bin. Also und da es nur einen König gibt, und dann siehst du, wie mörderisch das dann war. Der König Herodes hörte, erschrak mit ihm ganz Jerusalem. Das würde ja bedeuten, das bedeutet ein Regimewechsel. Das bedeutet, dass sein Thron in Gefahr ist, in akuter Gefahr. 40 Jahre hat er darauf hingearbeitet, dass er das vererben kann. Das ist alles in Gefahr. Und im Grunde ist es auch das, was Weihnachten sagt, es bedeutet auch eigentlich, wenn wir es ernst nehmen, ein Regimewechsel in deinem Leben. Denn entweder bist du König und sitzt auf dem Thron oder du hast Könige, die auf dem Thron sitzen. Und jetzt kommt einer daher und sagt, du hör mal, ich bin König, folge du mir nach. Und da es aber nur einen König gibt, zwei Könige auf dem Thron vertragen sich nicht, wie wir jetzt dann auch in dieser furchtbaren Szene dann da auch erfahren, da sagt der Herodes, ruft alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigt sich bei ihnen, wo denn der Messias Christus geboren werden soll. Nochmal diese Titel, Messias. Der Retter, Christus, ist nicht der Nachname Jesu. Eher Josefson wäre sein Nachname, aber Christus ist ein Titel. Der Retter, der Herr, der König. Aber das ist vielleicht lustig so, wenn ich das so sage, dass wir sagen, Jesus Christus, das beten wir so im Namen Jesus Christus. Aber was sagen wir da? Sagen wir da wirklich, Jesus, du bist König? Und welche Konsequenzen hat das? Das hat der Herodes recht gut gecheckt. In unserer Kirche, in unserer religiösen Tradition haben wir Jesus Christus reduziert auf Ruf einen Freund an, auf einen Notfallplan, auf eine ADAC-Mitgliedschaft, Jesus Christus auf Gewissenserleichterer oder einer, der ein Trösterchen gibt. Oder eben auch Jesus Christus, mein Reserverad. Falls irgendwas mal mir passiert, dann habe ich ja noch was, worauf ich zurückfallen kann. Notfallplan. Aber Jesus ist Gottes Gesalbter. Jesus ist der König. Und der wird dort geboren, zwar als Säugling, und zwar könnte man sagen, oh, wie süß. Aber dieser Säugling bleibt ja nicht Säugling. Irgendwann ist er erwachsen. Und irgendwann lebt er auch das, was seine Berufung ist. Wenn du aber das Wort König hörst, woran denkst du dann? Für die, die Karten spielen, denk vielleicht an die vier Könige, die da im Blatt sind. Also es ist ja ein Begriff, der heute gar nicht mehr so gut funktioniert. Gut, wie gesagt, König Charles hilft uns da jetzt ein bisschen. König Charles III. wie auch immer ihr ihn findet, aber er ist jetzt nun mal König und wird auch irgendwann auf dem Thron sitzen über Großbritannien und Irland. Was ich heute behaupten möchte, ist, du hast in jedem Falle, ob dir das bewusst war bis heute oder nicht, Könige oder einen König in deinem Leben. Du hast einen König in deinem Leben. Und die Frage ist nur, ist Jesus dieser König oder ist es etwas anderes, was König ist in deinem Leben? Das ist die Frage. Und möchtest du diesen König, der in deinem Leben ist, König sein lassen oder möchtest du sagen, nee, das gefällt mir nicht, dieser König ist zu mir zu brutal, dieser König ist zu mir zu fordernd, dieser König verlangt von mir zu viel ab, ich möchte nicht mehr, dass dieser König, ich werde dir gleich auch zeigen, ich gebe dir gleich ein Messinstrument mit, das wird eure Augen dann öffnen, dann werdet ihr erkennen, oh Gott, wie viele Könige sind da, wo sind da so viele sind, kein Wunder, dass ich so viel Stress in mir habe, weil die Könige auch konkurrieren. Du hast in jedem Fall ein oder mehrere Könige in deinem Leben. Die Frage ist, es ist Jesus. Und es gibt tatsächlich nur diesen einen Thron und auf diesem einen Thron kann eben nur Jesus sitzen, als König, als dein König oder jemand anders. Woher weiß ich das und woher wirst du es jetzt dann gleich am Ende des Gottesdienstes wissen? Es gab eine ganz einschneidende Situation in der Entwicklung des Volkes Israel. Bis zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich Gott ihr König und Mose und so, die haben dieses Volk geleitet. Und irgendwann haben die so rumgeguckt und haben gesagt, Mensch, blöd, die Völker um uns herum, die haben alle Könige. Wir würden auch gerne einen König haben. War das cool? Die haben alle Könige, das ist beeindruckend, wie der König da rummarschiert und mit seinen Klamotten, die er anhat und dem Ganzen, was er aufbietet und so. Wir wollen auch so einen König haben. Und dann gehen sie zum Propheten Samuel und sagen, Samuel, wir haben uns das überlegt, wir wollen auch so einen König haben. Und dann sagt der Samuel, schlechte Idee, mach das nicht. Mach das auf keinen Fall. Und die sagen, doch, 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 wir machen das. Und dann sagt Gott, okay, Samuel, ich habe das gehört, dass sie das wollen. Geht ja nicht gegen dich, Samuel, sondern es geht gegen mich. Siehst du, es geht gegen mich. Aber ich will ihnen diese Erfahrung gönnen. Sie wollen das so haben? Sie sollen diese Erfahrung machen. Es wird ihnen nicht gut tun. Sie werden rumheulen und rumschreien und sagen, wie Gott konnte Gott das zulassen? Aber sie haben vergessen, als sie gebetet haben, wie konnte Gott das zulassen, haben sie vergessen, dass sie das von Anfang an wollten und ein Nein auch gar nicht akzeptiert haben. So ist die Situation. Auch wieder eine Frage, wer ist König und wer soll König sein? Nein, Gott, das ist uns zu blöde, dass du König bist. Jetzt hast du ausgedient, wir wollen jetzt einen sichtbaren, anfassbaren König haben. Und dann sagt Gott zu Samuel, Samuel, aber sag dem Volk, was das für Konsequenzen haben wird, wenn ihr jetzt einen König habt. Und ich lese euch mal diese 8 Verse vor aus dem 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 11. Da sagt Gott, also es spricht jetzt Gott durch den Propheten zu seinem Volk. Er wird eure Söhne nehmen, um sie für sich einzusetzen. Bei seinem Wagen und bei seiner Reiterei und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Da steht dann noch mehr, kannst du zu Hause nachlesen. Der wird, was man halt mit Söhnen macht, zum Krieg einziehen und alles Mögliche müssen die dann für den König machen. Er wird für sie sich, um sie für sich einzusetzen als Anführer über 1000 und als Anführer über 50 und damit sie pflügen, was für ihn zu pflügen ist. Und ist dir schon aufgefallen, eben gerade, ich habe es gelb gemacht, nehmen. Er wird nehmen. Dieser König wird nehmen. Und er wird es für sich einsetzen, damit sie ernten, was zu ernten ist, für ihn. damit sie die Geräte seines, damit sie die Geräte für seinen Krieg und die Dinge für seine Wagen anfertigen, für seine Wagen, für seinen Krieg. Vers 13, er wird eure Töchter nehmen als Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen, er wird nehmen. Und er wird eure Felder, eure Weinberge und eure Ölbäume nehmen. Aber denkt nicht, dass er sich mit dem letzten Fleck dahin zufrieden gibt. Er wird die Besten nehmen, wird es nehmen. Vers 15, und er wird von eurer Saat und von euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen. Er wird nehmen. Und eure Diener und eure Sklavinnen, eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen. Er wird nehmen. Und eure Schafe wird er, und von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen. Er wird nehmen. Und ihr selbst werdet seine Sklaven sein. Ihr selbst werdet Sklaven dieses Königs sein. Aber worauf ich hinaus will, und das hat mich total elektrisiert, als ich diesen Text meditierte, da steht 6-mal nehmen. Der König wird nehmen. Und wenn du dich jetzt fragst, bezogen jetzt auf dein Leben, wo du sagst, ja, mit König kann ich eigentlich sowas nicht so richtig was anfangen, weil Könige haben wir ja nicht mehr, wir leben in einer Demokratie und so weiter. Der letzte König hat abgedankt. Du kannst den König, wir haben doch noch immer diese Könige, und du kannst diesen König daran erkennen, dass er nimmt. Das ist das Hauptcharakteristikum des Königs. Und immer, wenn du nimmst, bist du König. Immer. Der Kunde ist König. Gut, du zahlst dann manchmal im fairen Austausch zu der Ware, die du nimmst, fairen Preis vorausgesetzt, ein Tauschgeld, also du tauschst die Ware. Aber in jedem Falle bist du ja der Kunde, du nimmst. Du nimmst dir. Du kannst auch von Veranstaltungen etwas nehmen. Du kannst von etwas, was du tust, etwas nehmen, zum Beispiel Bedeutung, Anerkennung. Es gibt Menschen, die, und ich möchte das einfach jetzt auch gar nicht werten. Zunächst einmal möchte ich es gar nicht werten. Ich möchte einfach nur das darstellen, dass es so ist, und du kannst dich dann fragen, will ich das so? Ist es so, wie ich das will? Es gibt Menschen, die sagen, nö, heute gehe ich nicht in Gottesdienst, weil der Gottesdienst gibt mir nichts. Da kann ich nichts nehmen. Nö, die Predigt, die war heute, da habe ich heute nichts genommen. Nö, der Lobpreis, nö, also da nehme ich nichts. Nö, das, dann, und du musst diesem Nehmen dienen, dann überfällt dich der Schlaf und du liegst im Bett und sagst, na, heute, da, nein, das, da nehme ich nichts. Und immer wenn du nimmst, agiert ein König, ob du es nun selber bist oder ob es dein Ehrgeiz ist, der nimmt deine Zeit, der nimmt deine Prioritäten, der nimmt deine Familie, der nimmt deine Kinder, der nimmt alles und du dienst ihm, weil du selbst wirst ihm Sklave sein, du wirst diesem König dienen müssen. Oder ob es Geltungssucht ist oder ob es die Bank ist oder was auch immer, nimmt in deinem Leben. Du wirst ihm dienen müssen. Du wirst Sklave sein. Du wirst Sklave sein. Oder andere werden Sklave sein. Wenn du jetzt also praktisch beispielsweise zum Gottesdienst als Veranstaltung nimmst und dann nimmst du, dann sind ja wir die, die dir dienen, die praktisch dich zufriedenstellen müssen, weil du bist dann ja der Kunde und du musst dann ja als König auch zufrieden sein. Wenn du nicht zufrieden bist, um Gottes Willen, waren wieder einige Leute nicht zufrieden. Um Gottes Willen, oh nein, was hat das für Konsequenzen, was werden sie sagen? Oh. Die Frage ist halt, wollen wir diese Könige in unserem Leben haben? Willst du diesen König in deinem Leben haben? Und willst du diesem König dienen oder eher nicht? Oder hat dieser König, also du kannst ja auch Liebe nehmen und dann bist du der König. Das muss dir praktisch, du bist gar nicht derjenige, der liebt und der gibt, sondern du bist der, der nimmt. Weil du alleine nicht sein kannst, nimmst du. Du nimmst, wo du auch immer das herkriegen kannst, nimmst du. Und befriedigst diesen König, Sexualität beispielsweise. Oder diesen König, es haben zu müssen. Du hast genug, aber das reicht dir nicht. Du musst noch mehr haben von dem, was du schon hast. Du nimmst und du nimmst und du nimmst und du nimmst gerne und du nimmst gerne und du nimmst gerne und du nimmst immer und du nimmst und nimmst und nimmst und nimmst und nimmst. Das ist der König in deinem Leben, der nimmt. So hat Gott sein Volk gewarnt und hat gesagt, wenn ihr diesen König haben wollt, der König wird ein massives Merkmal haben. Und dieses Merkmal ist, er wird nehmen. Er wird nehmen, nehmen, nehmen. Und du musst ihm dienen. Du wirst Sklave sein. Und an jenem Tag werdet ihr aufschreien eures Königs wegen. Und viele Gebete, die ich so höre, ist, o Herr, hilf mir, o Herr, wie kann das sein, o Herr, o Herr, o Herr. Und dann denke ich mir, ja, wie viele Könige in deinem Leben hast du, die genommen haben und denen du gedient hast? Und jetzt bist du an das Ende deines Dienens gekommen, deines Nehmens gekommen und bist immer noch nicht satt und bist immer noch nicht zufrieden und bist immer noch im Desaster. Überall, wo du nimmst, kannst du dahinter den König sehen. Entweder du sitzt auf dem Thron, weil du gelten möchtest, weil du eine Position haben möchtest, weil du gesehen werden möchtest, weil du begrüßt werden möchtest, weil du keine Ahnung, was du möchtest. Oder du hast andere auf den Thron gesetzt, weil du eben, das ist ja auch wieder du, der du da eigentlich gelten möchtest, aber dann hast du dich verschuldet, weil du einfach Dinge haben musst. Und ich sag dir eins, den meisten Menschen ist das wurscht. Du denkst immer nur, es ist wichtig und du müsstest das haben. Es ist den meisten Menschen egal, weil sie genug so viele Probleme mit ihrem eigenen Leben haben, dass sie selten darüber nachdenken. Und dann sagt Gott, an jenem Tag werdet ihr aufschreien, eures Königs wegen, den ihr euch erwählt habt. Und das ist dann ganz bitter, was hier passiert. Der Herr aber wird euch nicht antworten an jenem Tag. Gott, du müsstest doch jetzt aber antworten, wir sind doch hier echt in Problemen. Sagt Gott, ja,
das sehe ich. Echte Probleme. Mir geht es richtig schlecht, ich sehe das.
Aber hör mal, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht diesen König entthronst, und ich sage dir eins, dieser König, den du jetzt dann jetzt vielleicht, wenn du den Gottesdienst zu Ende hast, gehört hast und jetzt dann gehst, diese Könige zu entthronen, die werden sich wehren. Die werden sich wehren. Also wenn du immer nur die Zuneigung deiner Frau nimmst, bist du der König und sie der Sklave oder der Diener. Und wenn du das jetzt aber umkehrst, wird das in dir aufschreien und du wirst sagen, oh nein, jetzt muss ich ja auch geben. Oh nein, oh Schmerz, oh Bequemlichkeit dahin, alles dahin. Oh nein, ich muss die Welt ganz anders sehen. Wir haben ja letzten Sonntag gehört, da stehen die Gerechten beim König und der König sagt, ihr habt mir so viel getan. Und dann sagen die Gerechten, wo haben wir das denn gemacht? Es ist uns gar nicht bewusst geworden. Und dann sagt er, der König sagt, was ihr einen dieser kleinen meiner Brüder getan habt. Oder identifiziert sich der König mit diesen Menschen, die nichts haben? Identifiziert er sich und sagt, ihr habt ihnen gegeben. Ihr selbst werdet seine Sklaven sein. Das Merkmal des Königs ist Nehmen. Und immer wo du nimmst, bist du im Mittelpunkt. Geht es um dich. Und immer, wo du gibst, bist du nicht im Mittelpunkt. Und Jesus sagt das mit anderen Worten, er sagt, der Selbstlose lebt. Der, der immer nur nimmt, stirbt. Der dient anderen Königen, er dient nicht mir. Der Selbstlose lebt. Und das ist das, was wir von diesem König Jesus lernen können, dass wir erkennen, Herr, will ich das überhaupt? Wenn du sagst, ja, ich will das so, für mich völlig in Ordnung. Du darfst das natürlich so machen, wie du das möchtest. Aber wenn wir Weihnachten feiern und nicht an dieser Botschaft vorbeigehen wollen, müssen wir uns wenigstens mal damit auseinandersetzen und sagen, was ist denn da passiert? Und welchen Anspruch hat dieser Säugling überhaupt? Welche Berufung hat dieser Säugling auf seinem Leben? Frag dich mal, wer ist der Kunde? Weil der Kunde ist König. Wer ist der Kunde? Deswegen heißt die Predigt auch, der Kunde ist König, ist Jesus dein Reserverad. Der Vater hat schon durch seinen Sohn geantwortet und hat gesagt, ich will das verändern. Ich will jetzt wieder euch einen König geben, der anders ist. Ich möchte wieder, dass ihr mein Reich baut, dass ihr meine Nachfolger werdet und ich möchte die Herrschaft über euch ausüben, aber in anderer Weise, als ihr das gewohnt seid. Und das Verrückte an diesem König ist, anders als diese Warnung, die Gott ausspricht über diese anderen Könige, ist dieser König dient. Ich bin aller eurer Diener gewesen. Denk nur an die Situation, wo die Jünger um den Tisch sitzen und sie haben vergessen bei der Organisation des Festmahls, dass man ja auch die Füße waschen muss. Das haben sie einfach vergessen, dass das gemacht werden muss. Da haben sie diesen Knecht, der das macht mit dem Wasserbecken, haben sie vergessen zu buchen. So, jetzt fehlt das. Oder sie haben das Wasserbecken stehen, aber den Knecht vergessen zu buchen. Und das ist der letzte Job. Das ist also praktisch, also versucht ihr irgendwie, ich will jetzt keinen Beruf hier niedermachen, aber versucht ihr in deiner Welt zu überlegen, was ist das Letzte, das Allerletzte. Und dann noch eine Stufe tiefer, das war Fußwaschen. Das war das Allerletzte. Und das haben sie vergessen und dann gucken sie peinlich in die Reihe und sagen, jetzt haben wir es vergessen, na gut, also wer soll es jetzt machen? Du, Petrus? Petrus sagt, nee, ich doch nicht. Ich habe doch die Schlüssel des Königreichs. Du, Johannes? Na, ich liege doch gerade an Jesu Brust, das ist so gemütlich. Möchtest du das machen, Jakobus? Na, wo denkst du hin? Ich bin doch sein Bruder. Und dann geht's so rum und alle gucken so betroffen auf ihre Zehen und sagen, na, ich doch nicht. Ich mach das nicht. Nein, auf keinen Fall. Also wie tief kann man sinken? Und Jesus spürt diese Spannung unter ihnen. Und sagt, ich zeige euch mal, wie tief man sinken kann als König. Damit ihr das mal checkt. Und dann sagt Petrus, um Gottes Willen, nein, das darfst du nicht. Herr, du darfst dich nicht so vergessen, du darfst dich nicht so erniedrigen, du darfst nicht. Nein, meine Füße will ich von dir nicht gewaschen bekommen, weil du bist doch der König. Das hat er schon gecheckt. Und das war ihnen dann allen durch die Bank weg wahnsinnig peinlich, weil sie alle nur nehmen wollten. Sie wollten Glanz nehmen von diesem Führer. Sie wollten Bedeutung nehmen. Sie haben überlegt, wie sie die Ministerposten verteilen können und haben vergessen, dass Minister ja Diener heißt und so weiter. Vergessen heute auch noch Leute, aber das haben sie alles vergessen, haben dann geschachert um Posten und so weiter. Das war ihnen wichtig. Sie wollten nehmen von Jesus. Dieser König ist anders. Dieser König zwingt dich nicht, sondern er lädt dich ein. Er sagt, wenn du mit deinem König, den du jetzt im Augenblick auf dem Thron sitzen hast, nicht zufrieden bist, hätte ich einen Vorschlag zu machen. Ich könnte einen Vorschlag machen. Der Vorschlag wäre, du setzt den einfach ab, weil die Knute dieses Königs ist hart und du lädst mich ein, dein König zu sein. Jesus, ich lade dich ein. Und dann sagt er, meine Last ist leicht. Das Joch, das ich dir auferlege, drückt nicht. Was für ein König. Das ist das Angebot von Weihnachten. Das ist aber ein Wechsel in deinem Leben. Das ist ein regelrechter Regimewechsel. Und ich wette, du wirst die ganze nächste Woche immer gucken, wenn du etwas nimmst, fragen, okay, welcher König ist jetzt da gerade am Werk? Und dann wirst du sehen, wenn du gibst, wie der König am Werk ist. Der andere König. Er lädt ein. Er zwingt sich nicht auf. Dieser König sagt nicht, du musst, du musst, du musst und ich nehme dich jetzt gefangen und führe dich jetzt gefangen heim. Nein, du darfst, du kannst ihn, vielleicht siehst du ihn auch heute schon jetzt vor dir, siehst seine Liebe vor dir, wenn du Weihnachten dann feierst und am Weihnachtstag oder am 24. abends irgendwo in den Gottesdienst gehst und das nochmal erlebst. Vielleicht wird es dir noch klar, welche Liebe der Vater gehabt hat, dass er gab. Er gab seinen Sohn. Er gab seinen Sohn. Er gibt. Und die Frage, die sich heute für dich stellt, ist Jesus Christus mein König? Ist er mein König? Und ich möchte, dass du dir diese Frage auch als frommer Mensch stellst, auch als jemand, der schon sehr lange gläubig ist. Weil es ist so schnell, dass wir tatsächlich, ich sage das deshalb so schroff, damit es bei dir, oh nein, Jesus ist nicht mein Reserverad, so ein bisschen provozierend. Ich möchte einfach, dass du sagst, oh ja, vielleicht doch. Nein, das darf ich nicht sagen. Oh, vielleicht ist es aber doch wahr. Vielleicht ist tatsächlich Jesus mein Reserverad. Und vielleicht muss dieser Jesus mir dienen und vielleicht kommandiere ich diesen Jesus rum und überschütte ihn mit meinen Bitten, was ich alles brauche und was ich alles möchte und wovor ich überhaupt Angst habe und was mir alles fehlt und so weiter, statt dass ich sage, Jesus, ich drehe das jetzt um. Ich mache jetzt einen Regimewechsel, einen Führungswechsel. Weder ich will der König noch sein, weil ich finde das brutal, meinen Anforderungen zu genügen. Du bist dein schärfster Kritiker. Du bist der dich am meisten runtermacht. Du bist so hart mit dir. Niemand ist so hart mit dir, wie du mit dir selber. In deiner Anklage oder so weich, wo du genau weißt, das kannst du gar nicht glauben, wo du dich entschuldigst. Also du selbst bist kein guter König. Abgesehen davon, dass du immer nimmst und nimmst und nimmst und dann kritisierst, wenn die Ware, die du nimmst, nicht gut genug ist oder der Preis zu hoch oder was auch immer. Und sagst, Jesus, du bist mein König, ich möchte dir dienen. Das, was schmerzen wird zunächst, ist, dass du aufhörst oder relativ viel aufhörst zu nehmen und dich nicht fragst, wo kann ich etwas bekommen, möglichst umsonst bekommen, sondern wo kann ich etwas geben, wo kann ich etwas einbringen, wen kann ich ermutigen, wen kann ich aufbauen. Und das sind ja oft, wie ich dir schon an verschiedenen Beispielen gesagt habe, nicht das große Geld, worum es geht, sondern es geht oft auch um das, wonach die Seele deiner Mitmenschen sich dürstet, ist der Zuspruch, die Zuwendung, die Ermutigung, das Gespräch. Die Menschen sind unglaublich einsam, niemand hört ihnen zu. Einmal zuzuhören und nicht zu denken, ja, oh, langweilig, sondern einfach mal jemanden ernst zu nehmen. Also da kannst du schon ganz viel Gutes tun, ohne dass du jetzt schon deinen Geldbeutel aufmachen sollst. Natürlich ist vieles auch damit verbunden, weil damit Zeit verbunden ist und auch Leben verbunden ist. Da fließt dein Leben von dir weiter zu anderen Menschen. Denn wenn du nimmst, versauerst du. Und das Furchtbare ist, und das muss ich fast jeden Tag erleben, nichts von dem, was du genommen hast, kannst du behalten. Nichts. Zero. Nichts. Nichts von dem, was du genommen hast, kannst du behalten. Zero. Eine Sackgasse. Und du hast diesem König gedient und dieser König leitet dich in eine Sackgasse. Dead End. Auf Englisch. Totes Ende. Aber der König, der dich heute einlädt und sagt, du, folge mir nach, dieser König leitet dich nicht in eine Sackgasse, sondern dieser König leitet dich auf den guten Weg, auf den geraden Weg, auf den Weg des Lebens. Dieser König leitet dich zur Herrlichkeit, dieser König leitet dich zur Freude, dieser König leitet dich zum Leben, ja, dass du leben kannst und im Überfluss leben kannst. Ist Jesus mein König? Wenn du darauf Ja sagen kannst, kannst du mit Freude singen. Und wenn du sagst, nee, Jesus, du bist nicht mein König, dann sag ihm das ganz ehrlich und überleg, ob das so bleiben muss und ob du das so weiterhin möchtest. Oder ob du sagst, Jesus, ich würde gerne, dass du mein König bist. Lass uns ihm singen. Steht bitte dazu auf.